Ja, meine Damen und Herren, ich befasse mich in den Vereinten Nationen seit vielen Jahren mit Menschenrechten und eben auch speziell mit dem Land, um das es hier geht. Ich sehe im Saal viele vertraute Gesichter. Von vielen Diskussionen über den Sudan und Darfur. Und ich habe mir die ganzen Papiere noch mal durchgesehen am letzten Tagen und muss sagen, dass eigentlich vieles schon gesagt ist und die Situation sich leider nicht geändert hat. Im Gegenteil, die Situation vor Ort hat sich verschlechtert. Das hat der letzte Bericht der Kommission gezeigt, die im Sudan war unter großen Behinderungen. Aber ich möchte ausdrücklich sagen, Resignation und Bitterkeit ist nicht mein Ratgeber. Und solange die Menschen dort leiden, müssen wir kämpfen. Und ich bin, Herr Blumenthal, Ihnen außerordentlich dankbar, dass Sie hier ein Zeichen setzen in einer Zeit, ich werde da gleich drauf eingehen, wo wir vielleicht etwas bewegen können, nämlich bewegen können, angefangen bei unserer eigenen Regierung. Die Lage ist so oft beschrieben worden, dass ich nur Stichworte sage, also schwere systematische Kriegsverbrechen, Menschenrechtsverletzungen, Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht, systematische Vergewaltigungen, die eine Serie von jahrelangen Resolutionen, Konferenzen, Veranstaltungen, Beschlüsse des Sicherheitsrates. Und für mich ist immer der Prüfstein, was hat sich eigentlich für die Menschen geändert? Was nützt mir eine Resolution? Was nützt mir ein Friedensabkommen in Abuja, das letzte Friedensabkommen, nach vielen anderen Versuchen in Darfur Frieden herzustellen, ist nicht erfolgreich gewesen und konnte auch gar nicht erfolgreich sein. Dieses Friedensabkommen hat keine substanzielle Bedeutung entwickeln können und ist also ein weiterer Rückschlag. Die Regierung von Khartoum, des Sudan, ist nicht in der Lage und auch nicht willens, ihre eigene Bevölkerung zu schützen. Im Gegenteil, sie nimmt an den bewaffneten Auseinandersetzungen teil. Als ich Berichterstatter war und mit den Machthabern immer wieder geredet habe, habe ich ihnen gesagt, es kann keine militärische Lösung sein. Ihr müsst eine politische Lösung suchen. Aber sie beteiligen sich maßgeblich an einer militärischen Lösung und vergrößern das Elend der Menschen dort immer weiter und widersetzen sich allen Aufforderungen der Völkergemeinschaft beharrlich. Die letzte wichtige Resolution ist die Resolution des Sicherheitsrats 1706. Damit ist vorgesehen eine Friedenstruppe für Darfur. Sie wissen, dass es eine afrikanische Friedenstruppe gibt, die aber nicht in der Lage ist, die Menschen wirklich zu schützen. Es geht um eine humanitäre Mission. Die Menschen müssen geschützt werden von marodierenden Banden und von der Regierungstruppen. Der Präsident des Sudan weigert sich beharrlich und er glaubt, das auch tun zu können. Es passiert ihm ja nichts. Jetzt wird in den Stäben des Auswärtigen Amtes, auch in Europa, werden andere Lösungen diskutiert. Light Package, Heavy Package, eine Hybridmission, alles Versuche, die Machthaber in Khartoum zu überzeugen, dass hier zunächst als wirklich nächster wichtiger Schritt ein Schutz der Menschen auf der Tagesordnung steht. Wichtig ist natürlich, dass solch eine Mission von der UN geführt wird und nur dann ist auch übrigens eine Finanzierung durch die UN möglich. Und die Vereinten Nationen werden diskreditiert und können im Moment ihre Aufgabe nicht wahrnehmen. Und es ist ja auch so, dass die Hilfsorganisationen sehr stark behindert sind. Angehörigen der Hilfsorganisationen werden bedroht, einige sind ums Leben gekommen. Also eine desaströse Situation. Nun will ich kurz einmal zurückblenden auf den früheren Konflikt im Sudan, den Nord-Süd-Konflikt. Es ist ja nicht so, als ob nicht Erfolge erzielt worden sind. Es gibt ein Friedensabkommen zwischen Nord und Süd, das funktioniert einigermaßen. Ein Ausgleich, also eine Teilung von Wohlstand und Macht in einem Friedensabkommen, das sehr stark beeinflusst worden ist von außen, also von westlichen Ländern und vor allen Dingen auch von den Vereinigten Staaten von Amerika. Nur meine Hoffnung, dass durch die Beteiligung des Südens an der Regierung in Khartoum auch eine Lösung des Darfur-Konflikts näher rücken könnte, ist nicht erfüllt worden bisher. Die Südleute nehmen nicht aktiv Einfluss auf die Situation und sie sind mit sich selbst beschäftigt und mit der Frage, was bei der Volksabstimmung im nächsten Jahr passieren soll, ob die Unabhängigkeit des Südens im Vordergrund steht oder ein Verbleiben im Staatenverband des bisherigen Sudan. Also Schutz der Flüchtlinge, eine ganz wichtige Forderung, das ganz vorrangige Forderung. Dann ein wirklicher Frieden. Frieden kann nur geschaffen werden, wenn er aufgebaut wird. Das ist auch eine Erfahrung aus dem Süden. Er muss von unten sich entwickeln. Das heißt, es müssen die Versuche fortgesetzt werden, die unterschiedlichen Gruppierungen in Darfur, die jetzt miteinander kämpfen, zusammenzubringen. Sie leben in dieser Region und sie müssen, wenn der Friede stabil sein soll, müssen einen Ausgleich finden. So ist das im Süden geschehen, so ist das in anderen Krisengebieten der Welt geschehen. Bisher geschieht viel zu wenig, um diesen Frieden nachhaltig vorzubereiten. Und dann bleibt das übergeordnete Problem, eine gerechte Beteiligung aller Regionen des Landes. Das Dilemma des Sudan ist, dass Regionen sich immer wieder benachteiligt fühlen. Soeben beginnt ein neuer Konflikt im Kordofan. Dass Regionen sich benachteiligt fühlen, das ist nur zu lösen. Am besten mit einem Nationalkongress, der von der Opposition immer wieder gefordert wird, wo man einen landesweiten Ausgleich schafft, auch mit gewissen Autonomieregeln für die einzelnen Regionen, um das ganze Land zu befrieden. Es ist ja nichts damit getan, dass man Teile des Landes befriedet, sondern man muss eine Zukunftsorientierung haben, insbesondere dann, wenn wie in einem Jahr freie Wahlen stattfinden sollen. Die Zivilgesellschaft wird behindert. Die Demokratie wird behindert. Ich habe in meinen Berichten auf schwere Verstöße, Menschenrechtsverstöße im Sudan hingewiesen. Also nicht nur in Darfur, sondern auch im Stammgebiet sind die Menschenrechte nicht gewährleistet. Und das alles angesichts einer Entwicklung, die ja durch freie Wahlen irgendwo auch die freie Organisation einer Zivilgesellschaft voraussetzt und auch eine freie Meinungsäußerung und eine Versammlungsfreiheit. Alles ist nicht bisher gewährleistet. Wir haben auch immer wieder diskutiert, welche Instrumente haben wir denn zur Verfügung? Die Völkergemeinschaft. Und es gibt ja dort auch Erfolge. Ich meine, selbst auf meine Berichte hin hat der Sicherheitsrat das Regime in Khartoum kritisiert und Forderungen aufgestellt. Nur sind sie nicht erfüllt worden. Ein gewaltiger Fortschritt war im Jahre 2005 die Beauftragung des Internationalen Strafgerichtshofs, mit die Situation im Sudan zu untersuchen. Und Sie haben ja wahrscheinlich gelesen, dass der Strafgerichtshof, der dafür 200 Leute beschäftigt, jetzt zwei Anklagen vorbereitet. Alles sehr schwierig, aber diese beiden Anklagen haben jetzt eine Signalwirkung und weitere müssen folgen. Dies geht auf einen Beschluss des Sicherheitsrats zurück, den ich nicht für möglich gehalten habe. Angesichts des Widerstands der USA gegen den Internationalen Strafgerichtshof ganz generell und angesichts der Widerstände vor allen Dingen getragen von China und Russland. Es ist gelungen. Das heißt also, mit Beharrlichkeit kann man Fortschritte erzielen. Und es ist so, dass dieser Beschluss des Sicherheitsrates zur Basis hatte, einen Bericht einer Kommission der Vereinten Nationen über diese schrecklichen Verbrechen in Darfur. Dieser Bericht ist sehr wesentlich von der deutschen Regierung, von der früheren deutschen Regierung durchgesetzt worden. Also es gibt durchaus Möglichkeiten und ich bin auch nicht der Meinung, dass wir vor den Schwierigkeiten, die sich jetzt auftun, kapitulieren sollten. Ich werde gleich dazu etwas sagen. Ich nenne nur noch einmal kurz die Instrumente, die man anwenden könnte. Compensation Fund, das ist also diese Kommission, die ich eben erwähnt hatte, hat einen Compensation Fund zur Hilfe der Flüchtlinge vorgeschlagen, dem Sicherheitsrat vorgeschlagen. Eine sehr vernünftige Idee, ein Teil der Öleinnahmen soll den Flüchtlingen zugutekommen. Eine sehr vernünftige Vorstellung, denn die Flüchtlinge werden von uns ernährt, von der Welt, von der Völkergemeinschaft. Die eigene Regierung tut nichts. Und statt eines Ölembargo wäre es ja sehr sinnvoll zu sagen, ihr verkauft euer Öl, aber wir wollen einen Teil den Flüchtlingen zugutekommen lassen. Dieser Vorschlag liegt auf dem Tisch des Sicherheitsrats. Warum wird er nicht umgesetzt? Warum drängen die Europäer nicht, diesen Vorschlag umzusetzen? Immer wieder wird diskutiert, zweites Instrument, ein Waffenembargo. China ist der Hauptwaffenlieferant. Bisher ist nichts geschehen. Immer wieder wird vorgeschlagen und mit großer Berechtigung Flugverbote. Es gibt eine sehr gute Resolution vor wenigen Tagen des Europäischen Parlaments. Dort ist dieser Vorschlag wieder aufgenommen, denn die Zivilbevölkerung wird wie seinerzeit im Süden bombardiert, von Regierungsflugzeugen bombardiert. Das ist das gleiche Szenario, das wir kennen vom Süden. Also Flugverbotszonen einzurichten. Bisher ist das nicht geschehen. Und die Frage stellt sich ganz allgemein, meine Damen und Herren, nicht jetzt bezogen auf die einzelnen Instrumente. Wie gehen wir mit diesem Konflikt um? Es geht doch nicht an, dass wir dauernd sagen, Ruanda darf sich nicht wiederholen. Und was passiert? Nichts. Wir haben nichts gelernt. Wir haben aus Kambodscha nicht gelernt, wir haben aus dem Kosovo nicht gelernt. Und die Welt ist offenbar an solchen humanitären, der Lösung dieser humanitären Katastrophen nicht interessiert. Und ich frage mich, wenn es möglich ist, mit gemeinschaftlichem Druck auf Iran und Nordkorea, also selbst bei diesen Staaten gewisse Bewegungen zu erzielen, warum geschieht das nicht mit einem wirklichen, einer großen Anstrengung über alle Lager hinweg bei dieser humanitären Katastrophe? Ist die atomare Drohung gewichtiger als das Leiden dieser Millionen Menschen im Sudan? Es wird hier mit zweierlei Maßstäben gemessen. Ich behaupte, wenn die Europäer, wenn die Welt wirklich ernst machen würde mit ihre Vorstellung der Regierung in Khartoum gegenüber, dann würde sich etwas bewegen. Der Schlüssel liegt bei der Regierung in Khartoum. Sie muss bewegt werden, ihr Verhalten zu ändern. Und nun ist die Regierung in Khartoum nutzt natürlich die neue Konstellation. China ist sehr interessiert, ich habe das schon erwähnt. Aber was hat China von einem Land in Destabilität? Nicht wahr? Ein Land, das für China wirtschaftlich interessant ist, kann doch eigentlich nur interessant bleiben, wenn es politisch stabil bleibt. Das Land fühlt sich sehr stark, die Regierung fühlt sich sehr stark. Der iranische Staatspräsident war eben da, der chinesische Staatspräsident war da. Sie fühlen, dass sie Bewegungsspielräume haben, und das ist der Grund, dass sie eben sich diesen Forderungen absolut verschließen. Meine bittere Frage ist, was tun eigentlich die afrikanischen Länder, denen wir damals zum Teil geholfen haben, ihre Freiheit zu gewinnen? Ich denke an Südafrika in der Apartheidzeit. Was tun die arabischen Länder, die Opfer sind arabische Muslims? Also hier stehen wir eigentlich vor verschlossenen Türen. In der Afrikanischen Union bewegt sich jetzt etwas langsam. Und ich bin auch sehr der Meinung, dass man mit der Afrikanischen Union weiterhin zusammenarbeiten sollte. Die Frage ist, was erwarten wir eigentlich von unserer eigenen Regierung? Und jetzt komme ich, Herr Blumenthal, zu dem Zeitpunkt, in dem diese Konferenz stattfindet. Er ist günstig. Die Deutschen haben die Präsidentschaft in der Europäischen Union. Die Deutschen werden eine führende Rolle beim G8-Gipfel in Kürze haben. Der G8-Gipfel hat sich wiederholt mit dem Darfur-Konflikt befasst. Können wir nicht von unserer Regierung, die unsere Meinung teilt, auch der Bundestag teilt unsere Meinung voll und ganz, können wir von dieser Regierung denn nicht etwa jetzt mal erwarten, dass sie eine neue Darfur-Initiative unternimmt? Es gibt einen Beschluss des Europäischen Ministerrats vom 5. März. Lage ist wunderbar analysiert. Beunruhigung ausgedrückt, Kritik ausgedrückt, aber nichts ist gesagt über Aktionen. Und die nächste Ministerratssitzung, meine Damen und Herren, findet statt am 8. April. Können wir unsere Regierung nicht veranlassen, jetzt am 8. April für die Europäer Initiativen zu unternehmen? Das bezieht sich auf die Instrumente, die ich genannt habe, und das bezieht sich insbesondere auf eine neue Sudan-Politik der Europäer. Die Europäer waren nie einig, und das haben die Sudanesen gemerkt. Es gibt unterschiedliche Interessen, unterschiedliche wirtschaftliche und politische Interessen. Sie müssen aber jetzt hier, meine ich, an einem Strang ziehen, wenn Sie etwas bewegen wollen. Und ich meine, eine überzeugende Darfur-Politik ist ein wichtiger Prüfstein für die deutsche EU-Präsidentschaft. Ich kritisiere die Regierung nicht, ich möchte sie nur auffordern und ich möchte sie ermutigen, jetzt etwas zu tun mit der Möglichkeit der Präsidentschaft, die sie jetzt hat. Es ist also eine Situation, die, meine ich, nicht absolut hoffnungslos ist, aber wir können uns nicht darauf zurückziehen, dass wir wieder Konferenzen machen, Resolutionen machen. Eine Betroffenheitsrhetorik ist hier im Gange seit Jahren. Und wir sind alle betroffen. Aber was nützt das letzten Endes? Die Leute werden uns fragen, was hat das alles gebracht? Und deshalb mein Appell, nun endlich etwas zu unternehmen und anzufangen. Erneut anzufangen, eine neue Initiative zu unternehmen. Ich habe mit großer Zustimmung zur Kenntnis genommen, dass vor 2 Jahren der Weltgipfel der Vereinten Nationen in New York einen Beschluss gefasst hat, der unser Thema im Kern betrifft. Dieser Beschluss will entwickeln ein neues Völkerrecht, Responsibility to Protect. Er lautet: Wir unterstützen die sich herausbildende Norm, der zufolge eine kollektive internationale Schutzverantwortung besteht, die vom Sicherheitsrat wahrzunehmen ist, der als letztes Mittel eine militärische Intervention genehmigt, falls es zu Völkermord und anderen Massentötungen, ethnischer Säuberung oder schweren Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht kommt und souveräne Regierungen sich als machtlos oder nicht willens erwiesen haben, diese zu verhindern. Das ist eine neue Qualität des Völkerrechts. Und sie muss hier angewandt werden. Sie wird nicht angewandt. Und es ist ja auch kein Geheimnis in unserem Lande, dass eine große Zurückhaltung besteht, eigene Truppen zur Verfügung zu stellen, wohlgemerkt für einen humanitären Einsatz. Ich bin sehr glücklich, dass Herr Struck vor einigen Tagen gesagt hat, seine Fraktion würde sich nicht entziehen, wenn eine solche Anforderung geschieht. Wir können Menschenrechtsverletzungen nicht nur auf dem Papier verurteilen. Wir müssen auch etwas tun, notfalls. Also Kofi Annan hat auf dieses neue Völkerrecht hingewiesen und hat gesagt, die Regierung des Sudan wird, wenn sie an dieser höchsten Verpflichtung scheitert, Schande und Ungnade in ganz Afrika sowie der Welt ernten. Weder wer solche Maßnahmen beschließt, noch wer sie ausführt, sollte glauben, dass er nicht zur Rechenschaft gezogen würde. Das ist ja auch eine neue Qualität, meine Damen und Herren, der Menschenrechtspolitik. Es beginnt ja eine Entwicklung hin zur Beseitigung der Straflosigkeit. Auch hier, aber auch in anderen Fällen, denken Sie an den Fall Milosevic. Also diese Situation ist so oft beklagt worden und von Kofi Annan in einer so eindrucksvollen Art, dass ich noch etwas zitieren möchte. Er sagt, es gibt keine militärische Lösung für Darfur. Alle Parteien müssen verstanden haben, dass nach so viel Tod und Zerstörung nur eine politische Übereinkunft, die alle Beteiligten voll unterstützen, der Region echten Frieden bringen kann. Vor 12 Jahren versagten die UN und die Welt in einer Zeit höchster Not des ruandischen Volkes. Können wir es uns heute noch mit ruhigem Gewissen erlauben, einfach zuzusehen, wie sich die Tragödie in Darfur verschlimmert? Herr Blumenthal, Sie haben gestern vom Wegsehen gesprochen. Auch wir Deutsche haben weggesehen. Und wir sollten aus unserer Geschichte lernen. Also ich meine, dass diese Konferenz die Möglichkeit gibt, nicht nur uns auszutauschen über die Ursachen des Konflikts, über die Lage, sondern die Konferenz sollte Gelegenheit geben, etwas in Bewegung zu setzen. Vielleicht bin ich zu optimistisch, aber wir sollten diesen Versuch machen und es sollte hier von dieser Konferenz aus dem Jüdischen Museum in Berlin ein deutliches Signal an die Politik ausgehen. Vielen Dank.